Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es gibt zwei Sätze, die mein heutiger Gast mutmaßlich mehrere tausend Male gehört haben wird. Erstens, ich kenne all Ihre Lieder. Und zweitens, Mensch, die sehen ja immer noch genauso aus wie früher. 2005 feierte diese Sängerin ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Und jetzt kommt noch so ein Satz. Man sieht es ihr nicht an.
Hörbar Rust. Heute mit Katja Epstein, 66, Sängerin und Schauspielerin. Sie kommt in Niederschlesien zur Welt. 3 Jahre nach Kriegsende zieht die Familie nach West-Berlin. Nach dem Abitur beginnt Katja mit einem Archäologie- und Romanistikstudium. Sie singt in Kneipen, bekommt 1965 ihren ersten Plattenvertrag und landet 1970 auf dem 3. Platz mit Wunder gibt es immer wieder beim Eurovisionsfestival. Katja Epsteins Karriere nimmt Fahrt auf. Sie tourt mit James Last und Paul Kuhn, arbeitet als Schauspielerin und wird im Laufe vieler Jahre mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Auch als sie sich 1974 vom Schlager ab und dem literarischen Genre zuwendet, folgen ihr die Fans. Nach wie vor ist sie mit Soloprogrammen unterwegs und wir freuen uns sehr. Katja Epstein, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Frau Epstein.
Ja, freue mich.
Sie sind ja eine Größe, eine Ikone. Also ich bin Jahrgang 67 und es wird vielen Leuten so gehen wie mir.
Bitte keine Ikone. Ich falle hier nicht gerne ins Wort. Das ist ein Wort.
Ja, oh gut, das ist also ein großes Wort. Ja.
Ganz lieb gemeint. Aber das ist was Totes, ja?
Dann gibt es denn ein Wort, das Sie verwenden würden für das? Sie wissen ja, was ich meine.
Ja, ich weiß, ich bin schon lange dabei. Man hat eine Vergangenheit, ja, das finde ich gut. Bin ein Mensch mit Vergangenheit.
Aber mehr als das, Sie sind ja wie so ein Lesezeichen. Also es gibt ja bestimmte Sänger und bestimmte Schauspieler, die für eine ganz bestimmte Epoche stehen, die bestimmte Erinnerungen über meinetwegen 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahrzehnte transportieren. Mhm. Und die Leute, die sich ungefähr in meinem Alter bewegen, sagen, das sind so Namen, die werden wir nie im Leben vergessen. Also auch unter Umständen, wenn sie ihre Musik vielleicht nicht mehr hören oder wenn bestimmte Filme von früher nicht mehr gesehen werden. Aber es sind so Namen, die wie so eintätowiert sind.
Aha. Was gibt es dafür? Das ist mir gar nicht so bewusst, wissen Sie. Deswegen ist das, weil ich ein arbeitender Mensch bin, ich empfinde mich als Dienstleister. Klingt ein bisschen doof, aber ist so. Nur in Sachen Kultur, sagen wir mal so. Und eine Gesellschaft und eine Kultur, darüber brauchen wir nicht zu reden, verwandalisiert. Und insoweit sehe ich mich als Dienstleister, ja, an diesen Dingen zu arbeiten.
Dienstleister müssen ja auch Aufträge erfüllen, zu denen sie vielleicht gar nicht so stehen, oder?
Ja, aber das, Gott sei Dank, konnte ich mir freischaufeln.
Also Sie sind
also ich habe mich nie, ich konnte mich nie mit dem befassen, was ich sollen müsste, sondern ich denke, das Risiko des Künstlers ist eben auch, das zu tun, wovon er denkt, dass er es tun muss. Und das ist, deswegen trägt er ja das Risiko, ja? Sonst muss ich kein Künstler sein, ja? Also oder irgendein Mensch, der sich mit Kunst befasst, im weiteren wie im engeren Sinne, ob das jetzt mit Bildner oder sprachlicher oder literarischer oder sonst wie Kunst ist oder als Darstellender. Ein Künstler lebt risikoreich, weil er nie weiß, ob man ihn will oder ob er gefragt ist oder ob er Geld verdient. Also werde ich mir das herausnehmen, dass ich dann das auch erleben darf. Ja. Und wenn schon Risiko, dann richtig. Ne?
Hätten Sie die Wahl gehabt, hätten Sie sich eventuell ab einem bestimmten Zeitpunkt Ihres Lebens dazu entschieden, alles anders zu machen?
Ja, oder ich haben hätte Sie noch risikoreicher gelebt, ja, indem ich, also bildende Kunst war ja das, was ich machen wollte. Mhm. Bildhauerei, bildende Kunst, Archäologie, Kunstgeschichte, Ausgraben, lauter nutzlose Sachen, die keiner kauft oder keiner braucht. Und ausgedacht habe ich mir dann eben als Ausweg, richtig das Restaurieren zu lernen, damit ich dann eben Altertümer wieder herrichte oder alte Bilder wieder zurechtmache für die Museen oder so, damit man ein bisschen Geld verdient. Also das war so mein Berufswunsch. So.
Da kommen wir gleich
und dann
zu.
Ist alles anders gekommen, weil ich immer irgendwo hingeschoben worden bin. Kannst du nicht mal? Mach doch mal, du kannst doch oder so. Wir probieren. So war diese Diktion. Und so ist es mir immer geschehen, auch mit dem Theater. Hat auch jemand anders angerufen und gesagt, willst du nicht mal? Mhm. Und habe ich gedacht, ja, das andere langweilt mich sowieso. Ich muss raus aus diesem...
Also hat das Leben Sie eigentlich ganz schön beschenkt?
Eigentlich. Ich bin furchtbar gestreichelt worden. So empfinde ich das auch. Ich bin kein undankbarer Mensch.
Wir fangen auch gleich an mit einem Lied, das Sie gesungen haben. Zora Bayer Johnny. Mhm. Warum hat es das nun in Ihrer Auswahl geschafft? Sie hätten ja hunderte andere Lieder nehmen können.
Aber das gehört zum Brecht. Und da ich nicht nur den Lehrer auf der Platte vertreten wollte, den politischen, also Brecht qua Brecht, wollte ich die Mann-Frau-Beziehungen und diese Quälereien, die er also Frauen auch angetan hat, die er selber dann bespiegelt hat in seinen Songs und in seinen Texten, habe ich mir das ausgesucht. Genau wie Bilbao. Das sind alles so Beschreibungen, die mehr unverbindlich sind. Ja, ich sehe ihn ja eher als politischen Lehrer und so bin ich auch im Programm unterwegs, wenn ich also den Brecht-Heine-Vergleich mache. Zwei Trommler ohne Furcht. Ne? Also er ein Trommler, der Heine ein Trommler. Und so ist das entstanden.
Okay.
Ich war jung, Gott, erst 16 Jahre.
Sorabaya Johnny von Katja Epstein, die heute zu Gast in der Hörbar ist. Wir springen jetzt, ich wage es gar nicht zu sagen, wie viele Jahre zurück und landen am 9. März 1945. Sie kamen als Karin Witkiewicz,
Witkiewicz
zur Welt. Mhm. Ja, Sie haben auch später ein Album danach benannt, 2005.
Ja, weil ich fand meinen Namen immer unheimlich schön. Aber das bei der Plattenfirma hieß es dann, kann ich lesen, kann ich schreiben, kann ich entziffern. Mhm. Also müssen wir was ändern. Und na gut, dann haben wir unseren Straßennamen genommen mit einer Silbenverkürzung. Ebensteinstraße, Reinickendorf.
In Niederschlesien sind Sie geboren worden.
Ja.
Und sagten mal in einem Interview, die Art, wie ich arbeite, lässt sich auf meine ostischen Wurzeln zurückführen. Was meinen Sie damit?
Na, ich empfinde mich schon als Mädchen aus dem Osten, also aus Osteuropa.
Ja? Woran machen Sie das fest?
Das hat sich hängt sehr damit zusammen mit einem Besuch in der Sowjetunion, noch zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, 1972. Ich habe ja, sagen wir mal, mit Polen und Russen nie Kontakt gehabt, in dem Sinne, ja, außer mal marginal, später dann, wenn man irgendwo da auftrat. Und da ist mir aufgefallen, wie viel Verwandtschaft der deutsche Mensch an sich hat mit den ostischen Völkern, in der Art von emotionaler Reaktion. Ja, also vielleicht Reaktionen weniger, das machen die da viel eruptiver, aber von der Veranlagung her. Also wir.
Geben Sie mir ein Beispiel dafür?
Ja, das liegt allein schon in den Wurzeln der Musik, die sie lieben. Also diese große Zuneigung zur Volksmusik in diesem Land. Ich meine nicht die neugemachte. Ja, das gibt's auch. Der sogenannten Volksmusik. Aber der Volksmusik an sich, die ist in unserem Land sehr stark. Und zwar fast, denke ich, naja, so ähnlich wie in Amerika auch. Die haben nur ihr Hillbilly und diese anderen Dinge da, Folk-Geschichten. Aber diese alten Volkslieder, das ist hier sehr verwurzelt.
Und die Art, wenn Sie jetzt sagen, die Art zu arbeiten.
Ja, und daraus resultiert ja, aus dieser emotionalen Ebene, resultiert ja meine Art zu sein auch. Und aus dem Sein wächst meine Art zu arbeiten. Das heißt also, ich bin eigentlich ein kontrollierter, also ich liebe Kontrolle ein bisschen.
Und diszipliniert
ja?
sind Sie ja auch.
Also ein Kopfmensch. Auch, ja. Aber eben genauso ein Bauchmensch, ja. Mhm. Ohne das könnte ich nicht interpretieren und auch nicht reagieren. Und ich denke, das Bauchige, das kommt sehr aus dem Osten und bringt meine, man könnte auch sagen, Kitschwurzeln, die unabdingbar sind für diesen Beruf, ja, die bringt das zutage.
Wir wollen Sie auch etwas näher kennenlernen. Wenn Sie sagen, sowohl Kopf- als auch Bauchmensch, können das wahrscheinlich sehr viele Leute gut nachempfinden. Mhm. Aber haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, wer in der Regel zuerst drankommt, wenn Sie irgendwas überlegen?
Ja, das ist
oder
schon
erleben?
Die Intuition.
Das ist ja, die Intuition, was auch immer, ja. Wie auch immer man die dann definiert. Aber haben Sie das Gefühl, dass zuerst der Kopf die Situation klärt und dann der Bauch rangelassen werden darf mit den Gefühlen?
Also, das kann ich jetzt nicht sagen, dass es immer so ist. Ja, ich kann nur sagen, bei mir ist manchmal vor dem Gedanken schon die Reaktion da. Ne, das hat man ja öfter. Mhm. Also gut, mit dem Älterwerden ist das vielleicht ein bisschen anders geworden in bestimmten Situationen. Aber wenn ich irgendein Thema habe, was mich total umtreibt, dann reagiert der Bauch zuerst. Ja? Und dann bin ich auch viel schneller mit der Sprache, als das noch zu Ende gedacht ist. Und währenddessen kann ich es dann schon wieder regulieren. Aber die Reaktion ist echt erstmal bauchig.
Und gehören Sie zu den Leuten, die, wenn sie auch so eruptiv handeln, dennoch sagen, ich bereue nichts?
Sagen wir mal so, so kardinal habe ich, glaube ich, noch keine Fehler gelandet, die so schlimm sind, dass ich mir sagen müsste, Manometer, ja? Also ich weiß jetzt nicht, welches Fach oder welchen Bereich oder welche Ebene menschlichen Daseins wir jetzt da berühren. Bewusst habe ich noch nicht Ähnliches getan, was man so verdammen müsste, dass man sagt, oh weia, das ist jetzt
muss ja
aber
gar nicht, es
komplett
muss ja gar nicht
missglückt.
Der Riesenfehler sein oder so. Es gibt ja auch manchmal einfach eine Wahl, die man trifft. Man fährt links statt rechts, man geht ins Licht und nicht ins Dunkel, keine Ahnung. Es muss ja nicht immer ein Riesenfehler sein.
Also eigentlich bedauere ich nichts. Nee. Weil die gehören ja zu mir, die Fehler. Die muss ich ja machen.
Haben Sie das Gefühl, dass die Katja von vor, sagen wir mal, 40 Jahren in einer Selbstbeschreibung ganz andere Attribute genannt hätte als Katja jetzt? Haben Sie sich in den entscheidenden Dingen verändert?
Oft, also wenn sich ein paar Blauäugigkeiten verflogen haben, das denke ich schon. Aber nicht in der Substanz.
Wie würden Sie sich beschreiben? Mit welchen? Also Sie haben eben schon angefangen, Sie sind Kopf- und Bauchmensch, handeln instinktiv oder intuitiv oft,
ja,
klar.
Aber ja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass man älter wird, dass einem gewisse Illusionen, die nicht ganz weg sind, aber doch sich verflüchtigt haben, insoweit, dass sie einfach irreal bleiben und dann man sagt, okay, das stelle ich mir hin in meinen Schrank als Ikone, ja. Und das wird mich auch nicht verlassen, aber ich trachte nicht mehr nur dem zu folgen, sondern suche mir eben machbare Dinge. Also Idealen kann man so nachfolgen, indem man eine Abstufung nimmt davon und den Weg nimmt einfach, statt dass man immer sagt, dieses Ziel muss ich unbedingt erreichen und wehe, wenn nicht.
Manchmal setzt man sich diese Ziele ja auch so hoch, wenn man weiß, dass man sie nicht erreichen kann und dann gar nicht erst losgehen muss.
Ich gehe immer los. Das kann ich nicht ändern.
Ella Fitzgerald haben Sie mitgebracht.
Die Lady Be Good.
Okay, gut. Und warum? Warum für dieses Lied? Und
weil
was bedeutet
so,
Ella
ja,
Fitzgerald?
Ja, das ist ein typisches Lied für Ella.
Für Sie?
Und ich liebe auch diese Art, wie sie dann skettet. Ich hoffe, dass es diese Aufnahme ist. Also mit sehr viel Improvisation.
Sweet and lovely Lady Be Good. Oh, Lady Be Good.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Katja Epstein. Wir sind abgekommen von Niederschlesien, wo sie zur Welt kam, aber sie sind zu jung, um natürlich
ich kenne es überhaupt nicht
zu erinnern.
Die haben mich genommen und weg.
Ihre Mutter musste vor den Rotarmisten gleich fliehen.
Ja,
ne?
Klar. Und da sind sie nach Thüringen evakuiert worden. Und meine Schwester hat mir oft erzählt, dass sie die Letzten waren auf dem Bahnhof, weil die wurden dann von Bauern. Bauern waren da, die sich quasi Flüchtlinge auch als Arbeitskräfte abgeholt haben. Ja, und sie standen da noch mit mir auf dem Arm irgendwie, so erzählt sie mir immer.
Ja.
Und weil der seine Tochter mit hatte und ich so eine kleine Puppe war, wollte sie das unbedingt, dass wir da hinkommen. Ja?
Aha, wie viel älter ist denn Ihre Schwester eigentlich?
8 Jahre.
8 Jahre älter, okay.
Und das ist dann so geschehen. Und ich muss sagen, also die Erzählungen von ihnen, die sind sehr betrüblich, weil meine Mutter musste von Tagesanbeginn bis zum Dunkelwerden wirklich schuften und hatte für uns gar keine Zeit. Ich durfte machen, was ich wollte. Ich war ja nun gar nicht, konnte ja gar nicht laufen noch. Das hat sich dann erst so im halben Jahr ergeben. Und meine Schwester musste eben auch da schon mitarbeiten. Und diese Ausnutzung, ja, und die gleichen Leute, als die Mauer da war und die Grenze, kam zu uns immer zu Besuch, weil der Bauer hatte so große Füße, der musste in Berlin immer, so ein ganz schwerer, großer Mensch, mit einem ganz dicken Bauch, so ein Michelin-Männchen, ganz groß, aber ich habe den immer als liebenswert und gutmütig in Erinnerung, der hatte, glaube ich, 50 oder 51, der kriegte nur in Berlin Schuhe.
Und
solange die Mauer noch nicht war, konnten die ja reisen und über die Grenze und haben immer bei uns gewohnt und in dieser 2,5-Zimmer-Wohnung, ja. Also die haben uns, also unsere Gütmütigkeit oder die meiner Eltern benutzt, aber als meine Mutter da war, war das kein schönes Erleben. Und die hat wirklich arbeiten können und hat es gerne getan. Ja, aber diese übermäßige Benutzung und die Kälte dieser Leute, die das so ausgebeutet haben, das hat ihr schon zugesetzt, weil sie für uns gar keine Zeit hatte.
Ihr Vater war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Der kam 3 Jahre nach dem Krieg zurück. Das war auch der Moment, wo sie dann nach West-Berlin gezogen sind, glaube ich, ne?
Nee, das war schon früher. Also wir waren ein knappes Jahr da evakuiert. Also glaube ich gar nicht so lange. Und sind dann gleich nach Berlin. Deswegen ist Berlin meine Knete. Ich kenne nur Berlin.
Meine Knete, sagt man?
Ja.
Für die Wurzeln oder was?
Ja.
Wirklich?
Ich bin geknetet worden durch Berlin.
Ah, das ist ja eine schöne Formulierung.
Ja, oder umgekehrt. Und meine Werdung, ne? Das ist einfach... Ich bin ein richtiger Berliner eigentlich.
Es gab diese 200-Zimmer-Wohnung, von der Sie gesprochen haben. Die Großeltern lebten da. Sie
hatten mit ihrer Schwester. Und Eltern ein Zimmer und wir ein halbes. Und das ging wunderbar.
In Reinickendorf. Und wie Sie es eben schon sagten, das war fast so ein bisschen verschenkt, denn tatsächlich ist Ihre Namensfindung durch diese Ebensteinstraße.
Ja, Ebensteinstraße.
In Reinickendorf gekommen. War das Ihre Idee oder war das
die Idee? Ja, meine Idee. Ich habe gesagt, ich will nicht so einen dämlichen Künstlernamen, muss was mit mir zu tun haben.
Aber Ebenstein war dann auch doof. Sie sind dann irgendwie auf Epstein gekommen.
Nee, ich habe das nicht gesagt. Das haben die wieder gemacht, weil der Brian Epstein verblich sozusagen in dieser Zeit, der starb. Und da haben die gesagt, oh, gute Assoziation, jetzt machen wir Ebenstein, also diese Silbe raus und dann mit B. So ist Epstein entstanden.
Ihr Vater war Kupferschmied oder Kunstschmied? Ich konnte das nicht ganz genau recherchieren.
Der hatte Schmied gelernt. Also richtig normaler Schmied und hat sich dann ein bisschen, spezialisiert. Aber die hatten dann kaum Chancen zu arbeiten. Also der hat gearbeitet, was irgendwo nötig oder ging, damit er die Familie erhalten konnte.
Er hatte ja, glaube ich, auch dieses Gelenkräume.
Das kam aber dann erst nach dem Krieg. Ne?
Und heißt das dann, dass er, weil er dann irgendwann, er hat, glaube ich, noch als Chauffeur gearbeitet eine Zeit lang und konnte dann keinen Beruf mehr ausüben. Heißt das denn dann, er war die feste Größe bei Ihnen zu Hause, dass Sie sozusagen mit ihm groß wurden?
Das schon, aber der war nie zu Hause. Der war immer beschäftigt.
Mein Vater, hat sich dann was
als
gesucht.
Wäre er arbeitend, war der unterwegs. Der hat lauter Ehrenämter gehabt und weil er ja schwer kriegsbeschädigt war und er eine sehr ehrliche Haut gewesen ist, hat er mir gesagt, nee, ich darf ja nichts verdienen, sonst kriege ich keine Rente. Ne? Kürzen Sie mir die Rente als schwer kriegsbeschädigter. Also 100% nennt man das. Und dann war er dann eben überall im Vorstand, also für Kriegs- und Zivilgeschädigte, Reichsbund hieß das. Weil er der konnte unglaublich gut frei reden. Ja, der stellte sich hin und hielt eine Rede, wenn es zum Thema. Also zu irgendeinem Zweck. Eine Gabe, wirklich eine Gabe. Also meine Eltern haben mir irgendwie, und auch meiner Schwester, die hat zwar nicht einen künstlerischen Beruf, aber doch, also aus der hätte eine andere, die hätte Politikerin werden können oder sonst was, im kommunalen Bereich, weil sie sich auch sehr engagiert. Die haben uns wirklich Talente gegeben, die sie selber nicht leben konnten. Denn meine Mutter hatte auch so eine angeborene Gesangsmöglichkeit, diese Stimme, ne? Also eine Naturstimme, die stellt sich hin und sang.
Wann hat sie gesungen, in welchen Situationen?
Wie sie in, mein Opa wiederum war Melkermeister. Das war ja auch eine Meisterschaft. Und der ging von gut zu gut, das war eine reisende Truppe. Meine Oma hatte 4 kleine Mädchen, ja. Die hat die alle immer gleich angezogen und die reisten dann immer von gut zu gut und er hat dann dort seine Beschäftigung gehabt und die Mutti musste, die mussten dann auch ran und helfen, schon als Kinder, aber auf den Gütern singen, bei irgendwelchen Jubiläen oder Geburtstagen oder so. Mhm. Die haben entdeckt, dass sie das kann oder in Kirchen und dann haben sie es immer und dann... Hat sie oft erzählt, also wenn sie da mal an einer Kuh saß oder irgendwo helfen musste, dann kam der Gutsherr und hat sich immer bedankt.
Aber Sie haben jetzt nicht so die Erinnerung, dass Sie als Mädchen in Ihrem halben Zimmer gesessen haben und dass Mama nebenan, während sie gekocht hat, gesungen hat?
Auch gesungen hat sie immer. Meine Mutter war eine Lerche, ich bin eine Eule. Also eine, die früh schon, also ein Tagesmensch, startet, absoluter Morgenmensch. Ja, mein Vater war auch kein Morgenmensch und konnte immer singen, ja. Aber nicht, dass ich das, nee. Bei uns konnte jeder singen und pfeifen und was weiß ich. Also ich wäre das nie geworden, bloß weil singen konnte ja jeder, ja. Die haben immer gedacht, ich werde was mit dem, was sie nicht können. was die anderen nicht können. Und das war eben schon, sie haben dann eben gedacht, Design oder irgendwo, Design hat man früher noch nicht gesagt, Modezeichnung oder irgendwo geht man da hin und macht diese Entwürfe und die Modelle, damit dann jemand anders. Das waren so die Gedanken. Mhm. Ne?
Sand in the Clowns, Stephen Sondheim.
Stephen Sondheim ist einer wirklich meiner Lieblingsautoren, was die Musical-Szene angeht. War ja unglaublich, nicht nur anspruchsvoll, sondern er hat einfach die schrägsten Ideen, auch für die Stücke, und dann eben auch wunderschöne Melodien geschrieben.
Isn't it rich? Are we
Katja Epstein ist heute hier zu Gast. Eine Frau, die sich selbst bezichtigt hat, früher als kränklich und verzogen. Ich bekam das Beste vorgesetzt und aß es trotzdem nicht, haben Sie mal gesagt.
Ja, ich war ein mickliger Esser. Ich meine, warum das so ist, weiß man ja nicht.
Ich finde das toll, weil jetzt essen Sie Kuchen. Das ist super. Also
ja, ich
Kuchen. Sie sind ganz dünn und athletisch und so weiter. Ich habe jetzt gedacht, Sie essen vielleicht nur so Rohkost oder so.
Nö, ich esse, was mir schmeckt. Bin natürlich heute mehr vom Fleisch weggekommen, außer Hühnchen und Fisch, weil mir das einfach besser schmeckt, ja. Außerdem, Schwein schwingt tief, ne? Hat eine Energie, da denkst du immer, du kannst ja überhaupt nicht vom Stuhl hoch. Also, wenn man in Bayern lebt, dann ist mal ein Schweinebraten okay, aber ansonsten, ich finde auch, die Fleischsorte ähnelt zu sehr den Menschen, wie kannibalisch. Nein, ich esse eigentlich alles, bevorzugt eben, was ich gerade gesagt habe, mehr Geflügel und Fisch und natürlich viel Obst, gerne, wenn ich dran komme und wenn es biologisch ist, weil ich die Pestizide, die habe ich gleich immer im Gesicht, ich muss einfach aufpassen.
Also was mich wahnsinnig nervt, ist, dass diese ganzen Bio-Äpfel, also die auch mit so einem Bio-Label verkauft werden, die steckt man so ein, wenn man keine Zeit hat und guckt gar nicht darauf, dass die dann trotzdem aus Chile eingeflogen werden und so ein Quatsch.
Ja, gut,
wie
ist
ärgerlich
schön.
Ist sowas?
Ja. Also lieber sind mir dann die Bodensee-Dinge von den Bäumen am Bodensee. Aber wenn es, du bist nicht immer sicher, ob die großen Güter, die da sind, die großen Plantagen, nicht doch spritzen. Aber ich kenne zwei, die das nicht tun. Der eine ist ein ehemaliger Reporter, der voller Enthusiasmus da seine Biofarm pflegt, ja. Und bei dem hole ich mir dann immer was. Oder ich gehe in den Bioladen. Und da weiß ich auch, wenn es Demeter geprüft ist, dass es stimmt. Mhm. Ist noch ein nicht korruptes Kontrollorgan.
Sie haben gerade die Pestizide angesprochen, die sich auf Ihrer Haut niederschlagen. Und das ist jetzt der Zeitpunkt für mich, um eine Art Geständnis zu machen, auf das ich ohne Sie, oder zu dem Sie mich quasi gebracht haben. Sie sind nämlich auch mal befragt worden nach Ihrem Schönheitsgeheimnis, nicht nur einmal. Also jedes zweite Interview, da findet sich auch immer irgendwie der Satz, wie machen Sie das, warum sehen Sie denn immer noch so jung aus und so toll und wie früher? Und, und irgendwo haben Sie mal gesagt, dass Sie auch bestimmte Irritationen durch Eigenurin.
Ja, klar. Therapien. Das ist ja eine ganz alte.
Das ist eine absolut ganz alte
altes Wissen.
Therapieform.
In Indien
und so
gibt
weiter.
Es ganze Kliniken, die so funktionieren.
Ich habe immer gedacht, dass was ausgeschieden wird über die Nieren,
da sind
irgendwelche Giftstoffe drin.
Ja, aber nur wenn man wirklich
wenn man
sich
krank
vergiftet
ist oder wie.
Und wenn man krank ist und wenn man dann die entsprechenden allopathischen Mittel nehmen muss. Passiert auch nicht mit Homöopathie, ja. Und da muss man dann wirklich, jedes Jahr wird die einmal verteufelt, mindestens einmal, die Homöopathie, obwohl die nun die pfleglichste ist von allen, weil sie die Heilkraft des Körpers anregt.
Ja? Bei manchen Leuten scheint das nicht auszulösen. Worauf ich nur hinaus wollte, ich habe wahnsinnige Halsschmerzen bekommen in der Vorbereitung auf diese Sendung hier.
Ja?
Also sehr, es
Googlen.
Lag nicht an Ihnen.
Sofort
so.
Geht's weg.
Ja, und das ist ja genau das. Ich habe dann in diesem Interview, es kam wirklich genau zu dem Zeitpunkt, dass ich las, wie sie sich ausließen und wie dann auch diese Zeitung noch so einen kleinen Infokasten dazu schaltete und wo dann stand, wie antibakteriell und auch bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.
Ja.
Es kostete mich echt erstmal Überwindung,
aber
muss ich sagen.
Wie Brennnesseltee.
Naja, also weiß ich nicht.
Wenn man nicht gerade Knoblauch gegessen hat.
Also lustig fand ich, dass mein Gesicht unabhängig von mir reagiert hat. Als ich mich dann erstmal dazu überwunden hatte und damit gegurgelt habe, der Geschmack ist nicht besonders schön, aber mein Gesicht brauchte bestimmt anderthalb Minuten, um wieder normal zu werden, weil es sich so verzogen hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Können Sie das machen ohne, also ist das für Sie eine Selbstverständlichkeit?
Ja, weil das eine anerzogene I- und Baba Allüre ist, die einen da Schwierigkeiten macht. Ja, denn also wir können das hier sagen, es werden ja viel schlimmere Dinge gesagt, ja.
Und es werden auch viel schlimmere Dinge in den Mund
genommen.
Und
zwar im Fernsehen und im Funk. Da kann man über diese natürlichen Dinge, also weiß Gott, reden. Fäkal ist nur das, was hinten rauskommt. Das andere ist wirklich eine kleine Apotheke desjenigen für sich selbst.
Ja, ja, ja,
ja. Denn wenn Sie wissen, dass wir lauter Stier- und Rinderhaaren in unseren
in den
Cremes, kostbaren,
ne?
Salben,
ja,
haben,
ja.
Ja, wieso soll denn das eigene dann schlechter sein, ja? Und da sagt man nicht I.
Ja, ja, Urea oder wie
und
wird
diese,
das dann genannt?
Und diese Viecher, gut, es wird vielleicht gereinigt, aber wir sind ja auch sauber. Das ist ja für uns selbst, ja? Und selbst wenn man also von einem Kleinkind den Urin nimmt oder so, das ist alles steril.
Und Sie machen das also, wenn Sie gurgeln, wenn Sie eine Rachenentzündung haben, und Sie betupfen Ihre Haut, wenn Sie Ausschlag haben oder wenn,
ja,
Sie einen Pickel haben.
Ach,
und Pickel.
Du kannst es sogar als Gesichtswasser nehmen. Ich meine, ich nehme nie wieder
das macht
Alkohol,
man doch, aber das macht man doch nur, wenn man weiß, dass man nicht geküsst wird, oder?
Naja, das macht man doch abends.
Also, ja, eben. Also,
und ich muss, man muss es auch nicht den Leuten, die mit einem leben, die da nicht mit umgehen können, immer unter die Nase reiben.
Nein, aber die schmecken das doch, wenn sie einem ins Gesicht
Nein.
küssen.
Nein, ach Quatsch.
Nein?
Nein, das war völlig, das hat doch gar keinen, also ich weiß nicht, das ist ein kranker Urin, der furchtbar nach Urin
riecht. Kranker Urin?
Ja, ein Urin, der so Urin riecht. Da hat der Mensch zu wenig getrunken.
Okay.
Ja?
Ja.
Und wenn man wirklich viel trinkt am Tag, ist das eine
ist
klare
das nicht,
Flüssigkeit.
Okay.
Dann ist das auch gar nicht vom Geruch her penetrant oder so.
Es
gar
ist ja
nicht.
So schwierig mit Urin und Schweiß. Wenn das frisch ist, ist das ja unter Umständen gar
Schweiß
nicht so.
Schweiß ist was anderes.
Aber
wieder.
Wenn der dann so
ist eine
alt
Art
ist,
andere Absonderung.
Ja.
Die muss wieder durch andere Gänge. Ja, das geht ja durch die Haut nach außen. Das ist wieder ganz was anderes. Ich meine, gut, man muss immer davon ausgehen, dass man ein reinlicher Mensch ist.
Und das
also
sind wir.
Dreckschweine, die dann sich sowas da, also denen würde ich nicht empfehlen, das zu machen.
Ich freue mich gerade bei der Vorstellung, dass doch der ein oder andere jetzt vielleicht gerade in seinen Weihnachtsstollen beißt oder beißen möchte,
ja,
und sich vielleicht etwas abwendet von uns.
Aber hören Sie mal, was für unanständige Worte benutzt werden, und wenn es nur um zwischenmenschliche Beziehungen geht und wie die sich da manchmal auslassen, und dann redet man über sowas, was eigentlich medizinisch zu werten ist, dann finde ich das einen Riesenunterschied. Darüber kann man wirklich reden. Und wenn jemand im Himalaya verunglückt, er hat nichts, womit er sich desinfizieren könnte. Ja? Das gibt ja diese Beispiele. Oder im Krieg, die Soldaten haben das doch erzählt. Dann wird von Lazarettleuten und so weiter, von Sanitätern und auch von Ärzten immer das erwähnt, dass man dieses doch nutzen sollte.
Ja.
Das sind ja ganz alte Dinge, das habe ich ja nicht erfunden.
Sie beschäftigen sich ja auch sehr mit den Lehren, der auch von Hildegard von Bingen und so weiter.
Das ja, ist ja, ja, mit alternativer Möglichkeit zur Medizin.
Gut, also wir sind jetzt schon fast am Ende der ersten Stunde, und ohne dass wir auch nur einmal über den Grand Prix zum Beispiel gesprochen haben, ist doch super. Trotzdem möchten wir natürlich noch ein bisschen mehr zu damals und heute wissen, das holen wir gleich nach. Jetzt gibt es erstmal Leonard Cohen. First we take Manhattan.
Then we took Berlin.
Ja, Ihre Knete.
Ja.
Warum haben Sie sich denn für Leonard Cohen entschieden?
Also erstmal liebe ich den schon lange. Also diese Art Liedermacher, genau wie Dylan, ne? Und noch so ein paar andere aus Amerika. Natürlich ist es auch eine gewisse Intellektualität, aber auch, dass die sich mit den Dingen auseinandergesetzt haben in ihren Texten, die nicht nur damals politisch waren, sondern die heute auch noch aktuell unser Thema machen. Und das war mir eben familiär als Jugendlicher.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar, heute mit Katja Epstein. Ich habe Ihnen den Song Cruel Youth mitgebracht von Pepe Deluxe. Radio 1, die Hörbar Rust. Immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr sitzt hier ein prominenter Gast. Heute ist es Katja Epstein. Und jetzt muss ich Sie mal fragen, warum das Buch, das es vor ein paar Jahren geben sollte, eigentlich nicht erschienen ist. Irgendwie ist mit Tanz und mit Jugendlichkeit, was war das? Das Leben ist ein Tanz?
War eigentlich mehr bezogen aufs Leben. Ich habe mit jemandem gesessen, da gibt's ja immer Ghostwriter, ja, und das hat einfach nicht gepasst. Ja, es gibt Menschen, die können das, was du meinst, nicht aufnehmen. Ja, und wenn da was bei rauskommt, was an den Dingen vollkommen vorbeiläuft, dann kann ich sowas nicht rauslassen. Dazu bin ich in der Sprache oder sagen wir mal der Sprache selber zu mächtig, aber ich habe keine Zeit, mich 3 Monate auszuklinken, um so ein Ding zu schreiben, um meinen eigenen Ansprüchen zu genügen. Ja, weil das ist ein Riesen, also ich finde, das, was man schriftlich niederlegt, das muss schon irgendwie was bedeuten, wenn es dann mein Machwerk sein soll, ja, weil man drüber steht. Und so ist es dann eben nicht rausgekommen, weil ich gesagt habe, nee, das ist ja
ganz klar. Es hätte eine Biografie gegeben und
nein,
Sie
keine
haben das
Biografie, im Gegenteil. Ne, um Gottes
Willen.
Was wäre
das denn geworden?
Nochmal eine Biografie, die unwichtig ist, ja? Die Vermehrung dieser ganzen Unwichtigkeiten, nee, dazu steuere ich nichts bei. Man wird dann dauernd gefragt. In meinem Alter muss man keine Biografie schreiben. Ich bin doch noch nicht fertig, Mensch, ja? Also wenn ich 90 bin vielleicht, falls ich das jemals erreiche, und dann noch klar ticke, dann kann man sagen, okay, man hat vielleicht irgendetwas mitzuteilen, was für andere Menschen wichtig ist. Nee, also das ist nicht mein Ding. Nein, wir wollten was machen über philosophische Betrachtung dessen, was sich in einem abspielt mit dem Älterwerden, Leben. Das heißt also, inwieweit man, also ich meine, ich selber mache mir ja nicht so viel Gedanken, weil ich in dem Prozess des Tuns bin. Das heißt, ich bin arbeitend, ja. Und wenn du Projekte hast und ständig an irgendwelchen Dingen rumentwickelst, dann hast du keine Zeit darüber zu memorieren, wie könnte es denn weitergehen oder was weiß ich. Man tut das Nötige jetzt. Ja, was nicht heißt, dass ich in einer stillen Stunde mal drüber nachdenke, was ich dann übermorgen tue oder in einem Jahr. Aber das sind immer Projekte und projektbezogen. Also nicht, was könnte denn passieren oder so. Diese Heeren, dazu bin ich zu sehr in der Aktion.
Ja.
Ja. Also ich habe einfach keine Zeit dafür.
Alles klar.
Und das hätte ich dann haben müssen, weil es ja eine philosophische Aufarbeitung gewesen wäre. Und das habe ich jemand versucht zu erklären, der für mich schreiben musste.
Ich verstehe schon.
Ja? Und der hat diesen, und ich habe gefüttert und gefüttert und geredet und geredet. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden wir geredet haben. Tage. Und dann kam etwas raus, wo ich gesehen habe, naja, das, was sie verstanden hat, hat sie dann niedergeschrieben.
Also die wird wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen sein, weil es gab schon sowas wie ein Cover. Ja, also ich habe dieses Buch,
ich
sozusagen, die Hülle habe ich schon im Internet gesehen.
Leben ein Tanz oder irgend sowas.
Genau, das Leben ist ein Tanz oder wie ich meine Jugendlichkeit bewahre oder so. Und das ist ja das zweite Ding, das Ihnen so anhaftet. Gut, das Gegenteil wäre schlimmer, würde ich jetzt mal sagen, aber das, worauf auch ich in der ersten Stunde eben so angespielt habe, Mensch, Sie sehen so toll aus. Wer sieht denn so aus mit 66? Sie haben einen tollen Körper,
Sie haben
so viel Temperament.
Und das ist doch alles eine Betrachtung von außen, ja? Und da das nur die Fläche immer ist, die da bewertet wird.
Aber
sonst,
Künstler sind doch nicht uneitel, Frau Epstein. Sie sind doch auch nicht uneitel.
Nein, ich mache mich so zurecht, wie ich mir selber gefalle. Verstehen Sie das?
Aber in erster Linie mir selber. Aber als wenn das die einfachere Antwort wäre. Sie wissen doch, wie schwer es ist, sich selbst zu gefallen. Es ist ja manchmal noch viel schwerer, als anderen zu gefallen.
Naja, also ich tue mein Bestes, sagen wir mal so. Mehr kann ich nicht. Und wenn es dann so ankommt, dass man einigermaßen zufrieden ist in der Bewertung von außen, dann kann ich ja auch mich damit zufrieden geben. Aber das ist einfach der Job. Was ich schon mich aufgeregt habe, dass dieses Außen hier so wichtig ist, ja? Nachdem meine Tendenz immer das ist, in mir zu graben und zu gucken, was ich noch an Intensität von innen nach außen transportieren kann, ja? Egal, ob einer verfaltet ist oder sonst wie. Ich kenne so viel faltige Gesichter, die so viel Jugend aus den Augen bringen, dass mir die glatte Fläche einer 30-Jährigen oder so, die nichts im Auge hat, viel älter vorkommen, ja? Also, es ist doch nicht die einzelne Falte, die da zählt, sondern es ist der Geist. Das heißt, das, was der sprüht, kommt aus dem Gesicht und nicht das, was an äußerlicher Glätte da produziert wird. Und das ist etwas wirklich nervt, ja. Ich meine, ich bin ja, find's ja nett, wenn das ein gutes Kompliment ist und ich dem so gar glauben sollte oder darf, dass man mir so entgegenkommt. Aber erst mal bewerte ich das anders, wenn ich mich im Spiegel sehe, ja. Und bin vielleicht ein bisschen härter mit mir im Gericht, ja.
Und wie
bin,
die meisten
bin
Menschen,
selten
ja.
zufrieden, mhm. ne? Also wer ist schon zufrieden? Auch mit Leistungen und so. Da denkt man ja immer noch, na, hätte man ja noch besser machen können.
Ja, also wo ich Sie jetzt kennenlerne, habe ich wirklich das Gefühl, Sie sind wahrscheinlich mit sich selbst kaum zufrieden.
Ja, selten.
Es treibt Sie immer weiter an.
Ja.
Sie haben bei dieser Show Let's Dance mitgemacht in der zweiten Staffel. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht genau. Prominente Tanzen bei RTL.
2007 war das, glaube ich. Ja, 2008.
Okay.
2008 war
es. Auch da haben sich alle überschlagen. Weil es war schon tatsächlich erstaunlich,
ja,
was
Sie
da
Sie,
auch
warum
an
das ist?
Kraft und Energie
weil ich nicht auf jedem
haben.
Event auftauche, weil ich nicht alles rauspacke, was ich vielleicht körperlich, wo man sagt, das sind körperliche Vorzüge oder so. Und ständig auf irgendwelchen Gazetten in diesen Bildern, die da, ja, wenn man die Amerikaner, die amerikanischen Stars, die sind ja bei uns präsenter als in allen Magazinen in Amerika, ja, weil man hier so ein Forum baut für diese Leute, was ja mir egal ist. Also es gibt ja auch Inländische, die so unterwegs sind. Das ist ja ein Fron, ja? Wieso muss ich das alles zeigen? Und dann bist du mal in irgendeiner Aktion und dann wird das Beste draus gemacht mit dem Kostüm, ja? Und dann zeigt man eben, dass man Beine hat, auf denen man laufen kann und die nur
ja,
aussehen
und dass
können.
Sie die schütteln
und dann,
können.
Dann fallen die aus allen Wolken.
Ja, aber Frau Epstein, also die Beine und die Füße so hoch zu kriegen bis an die
Na
Schulter.
Gut, also sportlich bin ich schon immer
Männer,
gewesen.
Unglaublich. Also das schafft man ja noch nicht mal mit 15. Da ja. haben Sie, und Sie sind auf Platz 2 gekommen, habe ich gelesen. Also Kompliment nochmal dafür.
Na gut, also wenn man Musical spielen kann, dann muss man auch tanzen können. Ich habe es zwar nicht richtig gelernt, aber ich habe es zumindest Learning by Doing mit Choreografen immer wieder fertiggebracht, so auszusehen, als wenn ich tanzen kann.
Also Sie haben das, glaube ich, wirklich ganz gut geschafft. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich habe nur die besten Dinge darüber gelesen. José Feliciano haben Sie mitgebracht. Das ist eine Version, die ein bisschen länger dauert. Wir können die nicht ganz ausspielen.
Nee, müssen wir auch nicht. Aber es ist ein gutes Stück.
Okay. José Feliciano mitgebracht von Katja Epstein. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, damit mir nicht vorgeworfen wird, dass ich mich nur in ihrer Vergangenheit aufgehalten habe. Mhm. Wobei, ach Quatsch, wir haben ja auch andere Themen schon gestreift, so ist es ja nicht. In großen Sprüngen werden wir jetzt einfach mal ihren Weg zur Sängerin absolvieren, hinter uns bringen. Mhm. Ich glaube, ihr erster öffentlicher Auftritt war 1964. War das dieser Flamenco
In dem Folklore Jamboree im Senderfreies Berlin, so hieß er damals noch, ja, im großen Sendesaal. Das war eine Jugendfunksendung.
Marmeladentopf war das?
Ja, Jamboree.
Ach, daher, so. Okay, ja. Alles klar.
Und da war es so, dass da war auch Reinhard May drin mit seinem Kollegen Schubert, die haben Grashoff-Lieder gesungen, also Reinhard noch nicht nur seine eigenen Sachen und Degenhardt und also lauter Größen, die später mir alle wieder begegnet sind als Freunde. Und eine richtige Berliner Truppe hatten sie noch nicht. Und da haben die uns zusammengewürfelt.
Ach, die Kreuzberger waren sie denn?
Ja, weil wir manchmal so bei Studenten, aber auf Feten, wo wir selber gefeiert haben, gespielt haben. Mhm. Ja, aber ich eigentlich eher nicht, mehr meine Freundin, weil die wollte immer. Und ich sollte zweite Stimme singen und das habe ich dann immer gemacht. Ich wollte auch feiern, ja. Also ich war nicht so erpicht da drauf. Aber es war ein Gitarrist, sonst Literaturstudent, der nur Flamenco begleiten konnte. Der Birger Heimann, der später Linie 1 geschrieben hat, der war noch auf dem Konservatorium und der hat meine Freundin begleitet. Und dann haben die so zusammengestellt und dann hat jeder was gesungen. Die indonesisches Wiedenlied, ich den Flamenco, dann ein jiddisches Lied zusammen. Und so sind wir da aufgetreten.
Internationale Folklore war ja damals sehr wichtig und auch sehr politisch, führte auch hin zur Politik.
Na klar,
ja.
So ist es. Und letztendlich war es Weltmusik. So, was man heute Weltmusik nennt, haben wir damals gemacht. Ja, so nebenbei, okay. Ne? Und dieser Flamenco, können Sie sich vorstellen, Berliner Schnauze mit dem Flamenco. Also ich habe 2 Monate mir von der Platte diesen Fandango Duelva reingezogen und es ist auch noch Katalan, also so richtig verschliffenes Spanisch. Das habe ich mir phonetisch aufgeschrieben,
ja klar.
Und das werde ich nie wieder verlernen. Das ist einfach eingebläut wie Schwimmen oder so. Naja, und das war der erste Auftritt.
Das war der
und darauf
erste
hat
Auftritt.
Nun gar keiner gewartet, ja. Und da hatte ich zum ersten Mal, dachte ich, was ist denn das? Da haben die Leute gebrüllt in diesem Sendesaal, ja.
Heino, wie wird der ausgesprochen? Garze?
Heino Gaze, ja.
Gaze, das ist ein Berliner Komponist und Produzent gewesen. Der wurde 1965 auf sie aufmerksam, hat sie erst als Background-Sängerin engagiert.
Aber der hat dieses Ding gehört, nebenbei gesagt, und gesehen im Fernsehen.
Dadurch wurde er aufmerksam, alles klar. Und er hat auch die ersten zwei Singles, da sind sie als Katja erstmal.
Ja, aber erst mal zwei Singles. Diesen Beruf nicht machen, das habe ich ihm auch immer gesagt. Er hat gesagt, bist du dumm? Und dann habe ich gesagt, okay, dann singe ich das. Nur der Wind kennt meine Träume oder irgend sowas. Und dann haben die das in irgendeine Sendung reingebracht von Truk Brandz. Und da waren die Fifth Dimension drin, weiß ich noch. Die habe ich geliebt, ja. Up, up and away, my beautiful balloon. Diese Sänger. Und dieser Manager, der hat dann gesagt, na, die nehmen wir doch gleich mit. Und da habe ich gesagt, kommt gar nicht in Frage, das ist für mich kein Beruf, ja. Also ich wollte das nicht machen. Ich war...
Sie war eine Projektionsfläche, würden Sie so weit gehen? Weil Opfer waren Sie ja nie. Sind ja kein Typ, den man einfach so pflückt.
Nee, und ich konnte eben, genau das war es. Ich habe mir sicher auch ein paar Chancen dadurch versucht, aber ich habe das nicht als Chance empfunden, sagen wir mal so, weil ich anders ausgerichtet war. Ne? Mhm. Und da ziemlich stringent. Aber es hat sich dann eben ergeben, dass ein Produzent, der Jazz, den kannte ich aus Jazzkreisen, weil ich bin ja mit 12 Jahren in meinem ersten Jazzkonzert gewesen, weil wir einen Lehrer hatten in der Schule, der gesagt hat, ihr müsst Englisch bei Sprache endlich inhalieren. Das heißt also, ihr müsst Austausch haben mit amerikanischen jüngeren Menschen. Und da ist er mit uns immer in die Ami-Clubs gegangen. Und so habe ich da Karten gekriegt. Ja, Norman Granz Presents. Weil ich mit diesem Johnny Wilkes, der da immer mit mir gequatscht hat, wir sollten immer schön Englisch reden, hatte ich da solche Karten. Und seitdem war ich in diesen großen Jazzkonzerten.
Die Zeit ist um, noch nicht ganz, wir haben noch eine halbe Stunde vor uns, aber jetzt müssen wir unbedingt Musik spielen, ein sehr schönes Stück aus einem sehr schönen Film. Mhm. Also wer da nicht mindestens einmal geweint hat, entweder bei der Musik oder bei der Handlung.
Großer Film.
Ist ein Stein, The Way We Were, Barbra Streisand. Mhm. Bevor ich Sie gehen lasse aus dieser Sendung, haben wir noch eine halbe Stunde mit Katja Epstein. Und Sigi Loch ist jemand, der Sie, würden Sie sagen, entdeckt hat? Oder?
Sagen wir mal, entdeckt hat mich eher Heino Gaze, aber da wollte ich ja nicht. Ja? Und deutsche Popmusik war für mich keine Adresse. Ich wollte das nicht machen. Wir haben die ganzen Ami-Sender, FFB, BFN, also die ganzen Besatzersender haben wir gehört, vorwiegend, ja, wegen der Musikauswahl und auch der überhaupt dem Musikfundus im Internationalen gesucht. Und damals war die Szene ja nicht so prickelnd in Deutsch, ne? Mhm. Also jedenfalls, also mir hat's, war nicht mein Geschmack. Na gut, wir selber waren ja auch sehr frankophil, muss man sagen. Und so ein bisschen existenzialistisch und was weiß ich. Also es war immer ein Thema französisches Chanson, was man heute Weltmusik nennt. Das war damals eben die internationale Folk-Richtung und dann eben Rock'n'Roll und Jazz. Viel Jazz. Mhm. Und insoweit habe ich den Sigi Loch kennengelernt, dass er mit Klaus Doldinger immer produziert hat in Berliner Studios häufig. Und er mich da mal gehört hat, weil wir uns so Background-Musik-Kleingeld verdient haben, so Dua-Dua zu irgendwelchen Sachen. Und das war viel Geld, 20 Mark für so eine Stunde.
Hm? Ja.
Und er hat gesucht für eine amerikanische Tochtergesellschaft in München, die er dann führen sollte, United Artists Liberty Records, mehrsprachige deutsche Leute zu rekrutieren. Und dann hat er mich angesprochen und hat gesagt, du kannst das. Ich weiß, dass du gut singst und dass du viele Möglichkeiten hast und wir wollen ein Probeband machen. So habe ich mit Klaus Doldinger in irgendeinem Berliner Studio dann da so ein paar Songs aufgenommen von Beatles und was weiß ich, in Deutsch und Englisch.
Er hat das ja auch erkannt, genau. Also das müsste ungefähr die Zeit gewesen sein. Oder war das noch früher, dass Sie Ihren ersten Ehemann und den Produzenten Christian Brun
kennenlernen? Nee, das war später. Den habe ich erst später kennengelernt.
Okay, können wir denn da jetzt einsteigen? Das war ungefähr 66, 67, denn dann kam die ganze Sache wirklich in Fahrt. Also irgendwie hatten diese Männer um sie herum...
Ja, aber es war viel ulkiger. Ja?
Bitte erzählen Sie.
Also ulkig ist es deswegen, weil der Christian war dann da, als ich plötzlich diesen Anfängervertrag hatte. Mhm. Da, der war schon da und hat sich unheimlich gewundert, ja, denn der wollte nicht unbedingt, dass dass seine Freundin da jetzt dann anfängt und dann unterwegs ist, ja. Also er wollte schon, dass man zu Hause bleibt irgendwie und nicht ständig abwesend ist. Und
wenn sie Erfolg gehabt hätte,
ja,
wusste er
aber
schon,
ich war ja, da auch noch nicht so, dass ich wusste, das bleibt jetzt hier die, als Beziehung, mhm, oder so. Das konnte man nicht genau wissen. Außerdem wollte ich natürlich was arbeiten, das war ganz klar. Ich habe ja noch nicht richtig angefangen. Und hab gedacht, na ja, so wie der Sigi Loch gesagt hat, du, wir probieren was aus. Wenn es nichts wird, hast du nichts verloren, ja? Und dem habe ich dann zugestimmt und gesagt, und dann waren wir im Studio, Klaus Soldinger, der Christian Bruhn, weil er dann auch gesagt hat, okay, dann schreibe ich auch, ja? Und das war wirklich denkwürdig, dieses Ganze. Und dann hat er sich wirklich aus dem Fenster gelehnt, der Sigi Loch, und eine teure, ganz teure Produktion gemacht. Nannte sich Epstein die Stimme. Ne? Wir haben sehr viel internationalen Stoff verwendet, auch Beatles, Hard as Night und sowas. Und dann eben auch aus Musical zum ersten Mal, war schon aus Hair was drauf. Good Morning Starshine, Easy to be Hard und so. Und aber eben auf Deutsch. Und ja, und dann hatten wir da dieses teure Album und eigentlich wollte der Druck Brands Porträt einer Unbekannten machen. Man sagte damals, man muss dieses Album mischen. Ja, das waren andere Vorgehensweisen als heute. Und damit wurde der nicht fertig. Mhm. So musste der was vorziehen und dann wurde ich erst ins nächste Jahr reingepackt. Und so kam dieser Grand Prix zustande.
1970.
Der kam deswegen zustande, weil wir nichts hatten. Dieses teure Album war jetzt fertig. Die erste Chance verpasst, eine Fernsehsendung zu machen, die der nur für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung hatte. Ja, da hat er jemanden vorgezogen. Und dann hieß es, was machen wir jetzt?
Ja, Wunder,
teuer,
gibt es immer
ganz
wieder.
Ganz teuer. Und dann hat er gesagt, würdest du denn so einen Wettbewerb mitmachen? Da wusste ich nie genau. Und er sagt, ach so, ja, warum nicht? Na klar. Und so war der Vorentscheid und dann bin ich in Amsterdam gewesen.
Das war Wunder, gibt es immer wieder. Für die Jüngeren unter uns, für die noch Jüngeren. Sie haben den dritten Platz beim, wie es damals noch hieß, Eurovisionsfestival in Amsterdam belegt. Sie sind im nächsten Jahr wieder angetreten.
Als Belohnung haben sie mich dann wieder geschickt und dann wurden 6 Lieder für mich geschrieben.
Für viele Leute, die jetzt tatsächlich in den letzten Jahren erst auf dieses Thema aufmerksam
wurden,
wo sich jeder,
genau,
wo sich so jeder wundert, wie kommt man denn auf die Idee, die ein zweites Mal dahin zu schicken?
Ja, ja.
Das war nicht neu. Das ist schon mal geschehen, nämlich mit Ihnen.
Genau.
Und auch da haben Sie einen respektablen Platz. Was war das denn?
Das war diese Welt. So, das ist eigentlich der erste Ökosong, kann man sagen.
Mit diese so Umweltverschmutzung und so weiter.
Ja,
wieder
da
Platz 3.
Haben wir einen dritten wieder gemacht. Mhm. Und, na ja.
Und 1980 sind Sie dann nochmal, großer Zeitsprung mit Theater.
Das war eine Wette, ja.
Mit Theater, nochmal beim Grand Prix gelandet auf Platz 2. Und da kommt auch so dieses, man fragt sich immer, was hat der Name Ralf Siegel denn da eigentlich jemals so bewirkt, außer ein bisschen Frieden? Das hat er auch geschrieben.
Ja, Theater, natürlich. Theater. Ralf hat mindestens 4 oder 5 Mal vordere Plätze gehabt. Mhm. Also außer, dass er auch noch gewonnen hat. Ja, also der war immer, auch mit Lena war auf Platz 2. Lena Valaitis. Und noch verschiedenen anderen. Also diese Häme, die da ausgeschüttet wird über so einen Berg, den der Ralf darstellt in dieser Szene. Ich meine, er ist doch Komponist. Der macht seinen Beruf. Mhm. Wie kann man denn jemanden verwehren, seinen Beruf zu machen? Warum soll der sich nie beteiligen? Ja? Und der Raab, der kommt ja gar nicht mehr vom Eurovisions-Dings weg. Der macht noch eine Intervision oder was weiß ich, oder Bundesvision oder noch was weiß ich, ja. Und dem will er verwehren, dass er seinen Job macht. Das verstehe ich nicht. Und wenn man sich überlegt, wie er jetzt reüssiert ist, und er hat es wirklich gut gemacht mit der Lena, ja. Die Lena war ein Zauberwesen beim ersten Mal. Für mich hat die ja nur als Wesen gewonnen, nicht die Nummer. Mhm. Ja, sie ist das. Die ist kompatibel europäisch, wenn man so will. Die kann aus jedem Land kommen. Deswegen haben sie alle Leute geliebt, ja. Ich hoffe, dass sie natürlich bleibt und nicht jetzt in irgendeine Personenveränderung rutscht, ja.
Wir rutschen kurz in Sammy Davis Jr., Old Man River.
Here we all work along the Mississippi.
Sammy Davis Jr. war das Old Man River, gewünscht von Katja Epstein.
Und warum Sammy Davis Jr.? Dazu habe ich wirklich eine kleine Geschichte. Ich habe oft mit ihm gearbeitet in Shows, in denen wir zusammengetroffen sind.
Ah, ja.
Deutsche. Ja, Deutschlandhalle. Dann war ich mit Freunden damals in dem, durch diese Bekanntschaft, in dem Olympiapark, wo die Liza mit Sinatra und ihm aufgetreten ist. Mhm. Und hinterher haben wir zusammengehockt, weil wir uns einfach kennen und er sich gefreut hat, dass ich da hinkam. Und er ist wirklich, also ich meine, wenn man sich das überlegt, also er ist zum Jüdischen übergetreten, ja, aus Opposition oder auch aus, was weiß ich, auch immer, ist egal. Also er hat immer gesagt, schwarz,
Jude.
Jüdisch und
klein.
Ja. Habe ich gesagt, und so ein Paket muss man einfach lieben, ja. Ein unglaublicher Künstler. Und wir hatten uns deswegen viel zu erzählen, weil ich habe Sweet Charity gespielt auf Tour. Also fast 3 Jahre, ja. Deutschland, Österreich, Schweiz, also deutschsprachig. Und er hat den Film damals gemacht, als Big Daddy in diesem Shirley MacLaine-Film, diese Rolle gespielt, ja. Und seine erste Frau, das war ja eine Schwedin, die hat die Rolle gespielt, die ich im Theater gespielt habe, Professor Unrat. Da hieß sie ja Rosa Fröhlich, aber der blaue Engel, ist es im Film gewesen. Und sie hat es gespielt als Remake mit Kurt Jürgens. Der ist gefloppt, aber er wusste immer, große blonde Frau, das war ja seine Frau und war ganz stolz, dass sie da gespielt hat. Und wir haben, was der mir über auch diese Verbindung, Dean Martin, Sinatra und er und diese ganze Kumpanei und das alles erzählt hat, das war so lustig. Ja? Und überhaupt sein Leben, als er hatte ja dann eine Frau, die mit ihm blieb, Donna, so und so. Jedenfalls hat er immer gesagt, du musst uns unbedingt besuchen, wenn du in Amerika bist. Ich habe das leider nie geschafft. Aber er war so, wie soll ich sagen, so ein offener Geist und so
herzlich.
So herzlich und so drin in seinem Beruf, aber ohne, er konnte so viel verteilen, ja? Also er hat die Liza supported, während Sinatra, dieser Stoffel, der hat, während die gesungen hat, auf der Bühne da, ganz laut, hier hat das Mikro gehabt, in seiner Teetasse da gerührt, ja, wo vielleicht Whisky drin war, Les Reed war ja das Orchester. Also dieses Orchester, was hinter ihm saß, mit dem Gesicht dahin gewandt, die hat vorne gesungen und der machte da Krach. Also und der Sammy Davis hat immer versucht, das aufzufangen. Ja, der war immer um sie rum, damit sie ja ein gutes Podium hatte. Also diese ganzen Geschichten, er war einfach ein Mensch. Ein wunderbarer Mensch und ein Riesenkünstler, wenn man diese elektrische Stimme, nicht elektrisierende Stimme.
Frau Epstein, ich muss Sie jetzt ausbremsen.
Ja, machen Sie mal.
Sie Rennpferd, Sie Füllhorn, weil sonst kommen wir ja gar nicht zu dem, was Ihnen auch am Herzen liegt.
Ach so, ja.
Ihr Programm, Ihr eigenes Programm.
Also, kurz gesagt, diese Arbeitskarriere von mir hat sich 10 Jahre auf Popmusik fokussiert. Danach.
Sie sagen nicht Schlager.
Wollte ich was anderes machen? Nee, weil ich ja alles gesungen habe. Ich habe vom ersten Album an zwischen Schlagern, Musical, Gospel und so weiter hin und her gearbeitet und Chanson. Das ist zwar denen aus der Hitparade entfallen, aber die hören das andere ja auch nicht. Ja, und deswegen kann ich das nicht sagen, weil die Genres immer alle gleichzeitig da waren, vom ersten Album an. Und ich habe noch nie in so einer Karteikiste gesessen, also da passe ich nicht rein. Ist ja auch egal. Auf alle Fälle seit 75 dann mit der, wir haben produziert, das ist auch eine Geschichte, aber die kann man ja später mal erzählen. Die Idee kam vom Playboy, Heine zu machen.
Vom
auf Platte.
Playboy?
Ja.
Aber nackt singen dann.
Nein, so banal ist es nicht. Die hatten immer sehr gute Reportagen, wie Sie wissen. Der Playboy,
also ich habe den Playboy nur wegen der Interviews gekauft, Frau
Epstein. Genau, na wunderbar, dann wissen Sie das. Und die hatten einen Plattenzyklus international, Decca. Mhm. Aber die Deutschen wollten es jetzt erst nachmachen. Und da hat der Nauhaus mich gefragt, wir wollen ein Heine-Projekt machen. Kennst du jemanden, der dir das komponiert, dann machst du es. Ja? Und denen ist es nicht geglückt, ihren Plattenzyklus zu machen. Aber ich hatte das Projekt mit Heine. Und da habe ich mit der Heine-Gesellschaft zusammen, mit meinem Mann damals, mit dem meinem ehemaligen Mann, dem Produzenten und Komponisten, Christian Brun, haben wir das mit der Heine-Gesellschaft in Düsseldorf uraufgeführt, in der Philipshalle. Und dann war ich immer im dritten Programm parallel zur Popmusik unterwegs auf Kleinkunstbühnen. Mein erster Auftritt war im Renitenztheater in Stuttgart. Und so bin ich immer gegangen.
Gut. Bevor Sie jetzt aber gleich gehen, wir müssen darauf hinweisen, Ihr aktuelles Projekt.
Also das ist
ja nicht neu. Sie haben das, spielen das, glaube ich, seit 2001.
Ja, weil es zeitgeistfrei thematisiert ist und weil es die andere Sicht auf Weihnachten darstellt. Das heißt also, es ist ein satirisch vergnügliches zwischen Kinderlied von James Krüss und so weiter bis hin zum politischen Lied gestaltetes Programm ist, wo alle Themen, die Menschen umtreiben, uns alle, benannt werden. Aber zwischen Komik, zwischen Drama, zwischen also nicht viel Weihnachtsliedern. Ich habe Maria durch einen Dornwald drin und den Little Drummer Boy. Sonst eigentlich nichts. Und eine heilige Kuh, aber die kommt erst kurz vor Weihnachten. Aber vielleicht mache ich es am 12. Stille Nacht, heilige Nacht mit einem anderen Text. Und da habe ich mich zuerst nicht so richtig gefühlt und dann habe ich gedacht, doch, es geht. Und man sieht, wie die Menschen es nehmen, ja? Also es geht Stille Nacht, heilige, unheilige Nacht, ja.
Es sind ja dann Liederabende, die Sie machen. Wie würden Sie das bezeichnen? Literarische Abende, literarische Musik?
Ja, aber es wäre falsch, das so einzugrenzen, weil es ist nicht nur Literatur, sondern es ist auch Kabarett. Natürlich mehr oder weniger literarisches Kabarett. Es ist eigentlich literarisches Entertainment, kann man sagen. Und das mache ich jetzt auch schon wieder. Mein Gott, der Lutz Görner hat mich für sein Frauenprogramm mitgenommen zwischen Droste Hülshoff und Ulla Hahn, also 200 Jahre Lyrik von Frauen. Ich sage, warum gehst du nicht alleine? Nein, ich brauche eine Frau. Okay, war ich dabei. Hab entdeckt, wie mühelos diese Arbeit ist und wie viel ich von meiner Impulsung da rein tun kann. Gemeinsam uns das alles zu betrachten, was uns zeitgeistmäßig umtreibt und nicht nur zeitgeistmäßig, sondern auch überzeitgeistig. Und dann war das für mich die Arbeit, wo ich am stärksten bei mir gelandet bin. Und das ist jetzt nun schon wieder 8 Programme sind da zwischen Heine, Brecht, Frauenlyrik, was weiß ich, aber immer von heute. Immer so, dass du das Gefühl hast, es ist heute geschrieben worden.
Es fällt ein Stern herunter.
Ja. Heine,
heißt es?
Ne?
Es ist schon mal, vor ein paar Tagen haben sie schon mal gespielt und jetzt morgen nochmal. Mhm. Danach ist Finish. Wir verlosen. Wir haben das Glück, 3x2 Karten zu verlosen.
Ja, also die Menschen haben auf alle Fälle keinen Zeitverlust, sondern können sich freuen, weil es ist spannend. Wenn es für mich spannend ist, ist es für die anderen auch spannend. Und zwischen Robert Gernhardt, Hans-Dieter Hüsch, Kästner und so weiter. Und eben, was ich vorhin schon gesagt habe, Kinderlieder.
Ihr Mann, also ihr zweiter Ehemann, Klaus Überall, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, das war ihr Seelenverwandter, sie waren sehr, sehr
lange... Das war mein Lebensmensch, ja.
Er hat dieses Programm zusammengestellt und in Szene gesetzt.
Das haben wir zusammen gemacht, ja.
Ist es so, dass er sehr, sehr präsent noch ist?
Also wenn Sie das
komplett spielen...
Komplett präsent,
wenn Sie das,
ich brauche auch keinen anderen Mann.
Verlieben Sie sich nicht nochmal?
Weiß ich nicht, aber ich bin ziemlich besetzt.
Also da ist kein Platz in Ihrem Herzen?
Nee, bis jetzt nicht.
Was ist denn eigentlich
mit Ihrem... Und ich lasse mich auch nicht von irgendwelchen Zeitungen verheiraten, die da immer wollen, dass man in irgendeine Kiste...
Ach, mit wem will man sie denn verheiraten? Wer könnte denn da in Frage kommen?
Du gehst mit einem Freund ins Theater und da fragst du dich, was für eine Bananenrepublik haben wir hier eigentlich medientechnisch, ja? Wenn die also jeden, dessen sie ansichtig werden und der mit mir auf einem Foto ist, ständig mit mir verheiraten. Also sowas Albernes. In welchem Jahrhundert leben wir, ja?
Okay, okay. Was ist denn eigentlich mit Potsdam? Leben Sie jetzt fest in Potsdam oder leben Sie gerade bei Ihrer Schwester,
die da
wohnt?
Nein, ich bin ja in Zehlendorf. Also Potsdam nicht, aber Potsdam ist ein Ziel, weil wir mit der Stiftung in Potsdam sind.
Und die Katja Epstein Stiftung?
Ja, die existiert seit 2004, aber unser Verein arbeitet seit 1992. Aktion Umwelt für Kinder, umweltgeschädigte Jugendliche in Osteuropa. Und da ging es zunächst einmal um Luftveränderungen und Kinder an bessere Luft bringen aus schlechten Ballungszentren und so weiter. Mhm. Und das ist in der DDR damals plötzlich zusammengebrochen alles, nachdem Gott sei Dank die Mauer gefallen war. Und für mich ist es das Ereignis der Deutschen seit Kriegsende, des letzten Jahrhunderts wie dieses Jahrhundert. Ja? Das sage ich immer wieder, jedes Mal. Und wehe, die klatschen nicht, ja? Kriege ich zu viel. Es ist alternativlos, diese Wiedervereinigung. Es ist auch wunderbar, dass uns das noch passiert ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Bin wieder abgeschweift.
Wir haben jetzt sowieso keine Zeit mehr.
Nee.
Also wir sagen noch...
Also vielleicht sehen wir uns nochmal wieder.
Ich habe das Gefühl, ja. Ich hätte auch eigentlich... Sie hätten jetzt hier auch 2 Stunden durchsprechen können, ohne dass wir Musik gespielt hätten. Wir brauchen jetzt noch ganz kurz eine Frage. Katja Epstein hat mal in, ich glaube, es waren 39 Episoden oder Folgen, eine Fernsehsendung moderiert. 1984 ging es los. Bitte sagen Sie uns doch, wie der Titel dieser Fernsehsendung war. Was kann man denn darüber noch verraten, um eine Hilfe zu geben? Sie haben die Menschen ein bisschen herumgeführt. Jetzt machen Sie gerade Charade. Es geht um ein Fahrrad, sehe ich das richtig? Okay, also ich glaube, das kann man googeln und Ihre Fans wissen sowieso längst, was los ist. Also bitte schicken Sie Ihre E-Mail an hörbar@radio1.de und schreiben Sie uns gleich Ihre Adresse und Telefonnummer drauf, damit wir Sie benachrichtigen können im Fall eines Gewinnes. So, wir sind am Ende. Und zwar mit einem Klarinettenkonzert von Mozart. Für welches haben Sie sich da entschieden? Haben Sie das im Kopf?
Ja, es ist dieses aus dem Film Out of Africa. Also dieses
Jenseits von Afrika. Okay, ja, alles klar. Frau Epstein, es war mir ein Vergnügen. Ich will jetzt nicht sagen, schreiben Sie doch bitte ein Buch. Das haben wir schon ganz andere gemacht. Aber ich merke einfach, dass diese immense Vorbereitung auf Sie, ich habe so viele Geschichten unterschlagen müssen. Wir haben so viele Themen gar nicht erst angefasst.
Na, vielleicht treffen wir uns wieder mal.
Gut, alles klar. Und wer sich Katja Epstein morgen ansehen will, in der Bar Jeder Vernunft, es fällt ein Stern herunter. Wann geht's los? Um 20 Uhr?
Ja.
Okay, alles klar. Ich danke Ihnen fürs Hiersein.
Nichts zu danken, war schön.
Und ich danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir noch eine Sendung. Das ist dann die letzte für dieses Jahr, also seien Sie dabei. Tschüss.